Hallo und herzlich willkommen auf der Couch, dem Therapie-Podcast. Mein Name ist Bernie.
Und mein Name ist Kathi und auf der Couch ist der erste Podcast, bei dem ausnahmsweise die Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen auf der Couch sitzen. Das ist ein Einstieg für alle, die sich noch nie mit Psychotherapie beschäftigt haben, aber auch für diejenigen unter euch, die schon Erfahrung haben, vielleicht sogar in Ausbildung stecken. An dieser Stelle herzlichen Dank an alle, die uns aus dem Probedeutikum schreiben.
Das sind ganz schön viele, gell?
Genau. Und wir wollen Einblick geben in Psychotherapie, die Blackbox-Psychotherapie. Wir wollen ein bisschen hinter die Kulissen schauen und im Mittelpunkt stehen dabei immer
spannende Fallgeschichten und interessante Gäste.
Genau.
Weil jetzt muss ich heute mal einhaken, weil heute, Kathi, hast du uns wieder eine Fallgeschichte mitgebracht.
Genau, also ich bin sozusagen Gast bei uns.
Ja.
Gast bei mir selber. Habe ich. Soll ich einfach mal starten?
Ja, ich würde sagen, fang einfach mal mit den ganzen Eckdaten an. Wer war denn mit dir in Therapie? Wie war es in der Einzeltherapie?
Gut, also, ja, heute habe ich eine Einzeltherapie mitgebracht, die ist schon einige Jahre her. Mit einer Dame, die zum damaligen Zeitpunkt 63 Jahre alt war. Nennen wir sie an dieser Stelle Helga.
Okay.
Wir waren natürlich nicht bei du, aber, aber eben der Einfachheit halber. Ja? Und Helga hat mich angerufen, es war eins von diesen Telefonaten, wo die Person am anderen Ende der Leitung kaum Luft holen kann vor lauter Aufregung. Sie braucht sofort einen Termin, ganz dringend, sie ist hochbelastet, das ist alles ganz schrecklich. Und damals ging das noch, vor einigen Jahren konnte ich irgendwie noch für hochbelastete Klienten schnelle Termine, Ersttermine freischaufeln. Das schaffe ich heute nicht mehr, aber ich habe einen Termin gegeben, relativ zeitnah. Und bei mir ist das so, Einzelklienten, die zu mir kommen möchten, die bekommen zunächst einmal einen kostenfreien Kennenlerntermin, 30 Minuten. Das ist noch keine Therapie, das ist einfach mal ein gegenseitiges
Anschnuppern,
Abtasten, Rahmenbedingungen klären und ein Gespür kriegen. Weil die Psychotherapieforschung sagt ganz eindeutig, dass die Chemie so ein wichtiger Wirkfaktor ist. Genau, also sie kam zum Kennenlernen und sie hat, also von Kennenlernen war Karet, sie ist gleich mit der Tür ins Haus gestürzt. Also sie war wirklich hochbelastet. Und sie sagt, ja, es ist alles ganz schrecklich, ich muss alles x-mal machen. Und wenn was mit einem Tier ist, dann halte ich das überhaupt nicht aus. Ich sage, Moment, langsam. Machen wir mal ein bisschen Ordnung. Was genau ist los? Und die Helga sagt, ja, das eine, was sie hochbelastet, ist, dass sie offensichtlich eine Zwangsstörung hat. Mhm. Also sie muss einen Kontrollzwang.
Okay, das heißt, sie kontrolliert.
Sie muss alles x-mal machen, heißt, sie muss alles x-mal kontrollieren.
Aber bevor sie das Haus verlässt, oder?
Das wusste ich zum damaligen Zeitpunkt noch nicht.
Ja, okay.
Sie hat gesagt, alles.
Aha, okay.
Also, habe ich mal gehört, alles.
Ja, ja.
Und das Zweite, was sie gesagt hat, ist, wenn was mit einem Tier ist, dann kann sie tagelang nicht schlafen. Ich nachgefragt, was heißt mit einem Tier, mit ihrem Tier, haben sie ein Haustier? Nein, wenn sie in der Zeitung liest oder im Fernsehen oder im Radio oder wenn ihr wer erzählt, dass einem Tier übel mitgespielt worden ist oder dass ein Tier leidet.
Mhm.
Das ist jetzt also ein Beispiel gebracht von einem Esel irgendwo in der Nachbargemeinde, sie wohnt am Stadtrand von Wien, dem man irgendwie das Gnadenbrot verweigert hätte, dann kann sie, das beschäftigt sie derart, da kommt sie in so eine, ja, fast einen Grübelzwang, da kommt sie auch nicht mehr raus.
Hast du das schon mal erlebt, dass das jemand hatte?
Einen Tierleidgrübelzwang.
Ja.
Also Grübelzwang schon, aber Tierleidgrübelzwang noch nicht. Aber ich finde es immer wieder, spannend und für mich auch begeisternd, also für die Klienten natürlich nicht, für die ist es höchst leidvoll, welche Formate sich Symptome suchen.
Ja.
Im Leben von Klienten.
Ja, das ist wirklich spannend.
Ja, genau. Und ich habe sie dann gefragt, was ich immer frage, ob sie noch Fragen hat, ob sie mal drüber schlafen. Nein, sie will nicht drüber schlafen, sie will sofort. Okay. Sie kam dann zur ersten richtigen Stunde und ich habe dann einfach mal herausgefunden, wer sie überhaupt ist, weil ich wusste ja noch gar nichts.
Ja.
Also die Helga war 63, seit 3 Jahren in Pension. Sie war in ihrem Arbeitsleben Bilanzbuchhalterin. Sie hat einen Lebensgefährten, mit dem sie in einem kleinen Häusle gelebt hat am Stadtrand von Wien, war geschieden und aus ihrer ersten Ehe hatte sie eine erwachsene Tochter und auch schon einen Enkelsohn, einen kleinen. Ja. Genau. Wir haben einfach mal exploriert in der ersten Stunde. Was aber genau? Ja.
Jetzt würde man vielleicht einmal sagen, an und für sich wirkt sie ja gut eingebettet in ihr soziales Umfeld.
Genau, also es ist eine gepflegte, sehr gepflegte Frau gewesen, mit einer sehr gepflegten Ausdrucksweise. Und das war eh interessant, dass du das sagst, weil der Modus ist ja mehr einfach gekippt in der ersten Stunde. Sie ist zwischen höchst aufgeregt und eigentlich sehr souverän immer wieder hin und her gependelt. Ah, also je nachdem, mit welchem Modus in sich sie in Kontakt war, hat sie so eine Schnappatmung bekommen. Oder hat eher so im Bauch geatmet und hat eher so aus einer relativ ruhigen, souveränen, gesetzten Position heraus Fragen beantwortet und Dinge mehr auseinandergesetzt. Und ich habe dann in der ersten Stunde einfach versucht herauszufinden, was genau macht das Symptom, wo genau ist sie da in Geiselhaft, ich nenne das immer gern so, wo sind sie da in Geiselhaft ihres Symptoms? Weil sie gesagt hat, alles. Ne? Und sie hat gesagt, na, eigentlich jetzt, wo wir so drüber reden, tatsächlich sind es eher Tätigkeiten im Haus, wo sie anfangen zu kontrollieren. Das betrifft den Kontrollzwang. Wäre jetzt gar nicht so aufgefallen, aber stimmt, sie muss, ich weiß nicht, 60 Mal kontrollieren, ob sie den Herd abgedreht hat. Sie muss 75 Mal kontrollieren, ob die Haustür wirklich zugesperrt ist. Sie muss und so weiter XY Mal kontrollieren, ob sie den Wasser im Garten abgedreht hat. Solche Dinge.
Ja. Also einfach richtig belastend.
Richtig belastend, ja, ob sie diese Rechnung auch gezahlt hat oder nicht. Also so, okay. Ja, also alles, was sozusagen im Haus stattfindet, fand sie kontrollierenswert. Außer Haus, sagt sie, interessant, nein, sie war jetzt am Wochenende, vor 2 Wochen war sie bei ihrer Schwester, die hat seinen winzigen Weingarten irgendwo in der Ostregion. Und einmal im Jahr kommt die ganze Familie und hilft bei der Weinernte, da war eigentlich nichts. Ja.
Aha,
habe ich auch gesagt. Ja, habe ich auch gesagt. Okay. Und ich habe dann eine Metapher verwendet, also wie du weißt, wir lieben Metaphern in der systemischen Therapie, und habe ihr eine sehr beliebte systemische Metapher angeboten. Ich habe gesagt, also wenn ich Ihnen so zuhöre, dann habe ich so das Gefühl, diese Zwangsstörung ist wie ein lästiger Gast. Der in gewissen Situationen, unter gewissen Umständen zu Besuch kommt, aber manchmal lässt er sie auch ein paar Tage in Ruhe. Und da kommt sie gut mit.
Ja.
Und in der Sekunde, wo das ein lästiger Gast war, also etwas außerhalb von ihr, und nicht mehr ihr Gläscher, so hat sie das nämlich genannt, also etwas innerhalb von ihr, war schon mal die erste Entlastung da.
Ja, das ist ja sehr interessant.
Genau. Ja. Und in der ersten Stunde, also wir haben das sozusagen exploriert, ich habe gesagt, sie soll das doch bitte noch weiter beobachten, diese Unterschiedsbildungen, wann nicht, wann kommt er zu Gast, wann nicht. Mhm. Und so mit der Metapher haben wir versucht, so eine Landkarte zu erzeugen. Und dann wir machen uns einen zweiten Termin aus, und beim Rausgehen sagt sie, ja gut, dass wir so pünktlich enden, sie hat nämlich eilig, sie muss zu ihrem Vater. Ich sage, so höflichkeitshalber wie zu ihrem Vater. Und ja, also der ist im Pflegeheim, so, das ist weg quasi. Ich dachte, interessant, okay. Von dem hat sie vorher gar nichts erzählt gehabt. Genau. Und in der zweiten Stunde habe ich dann nachgefragt, ich habe ein sogenanntes Genogramm gemacht mit ihr. Das ist eine klassische systemische.
Vielleicht könnten wir das als Begriff der Woche nehmen.
Ein Genogramm? Gerne. Ja. Also das Genogramm ist eine Art erweiterter Stammbaum. Was mich interessiert, sozusagen das Umfeld, in dem ein Klient, eine Klientin groß geworden ist, das Familiäre. Weil wir heißen ja nicht umsonst systemische Familientherapie. Weil wir immer glauben, dass die meisten Symptome in einem Kontext, in einem System entstehen. Nicht auf der grünen Wiese. Also die Vermutung ist, dass Adam ganz allein im Paradies wahrscheinlich wenig Symptome entwickelt hätte. Ja, aber mit der Eva schon mehr.
Ja.
Und mit den ganzen anderen Clan dran noch mehr Möglichkeiten. Ja, nicht unbedingt Symptome, aber.
Ja.
Also wir glauben an Kontexte und eben Systeme, in denen interaktionell auch Symptombildung begünstigt ist oder weniger begünstigt. Und ein wesentliches System, das uns einfach geprägt hat, ist die Familie.
Ja, das heißt, ihr habt es dann geschaut, wie er aufgewachsen ist.
Genau, ich zeichne das so auf mit einem Stammbaum, ja. Mache mich da einfach kundig und sie sagt, ja, also sie ist die einzige Tochter. Die Mutter ist schon gestorben vor einigen Jahren, mit der hat sie ein gutes Verhältnis gehabt und der Vater war ein Alkoholiker. Der war kein Spiegeltrinker, sondern ein sogenannter Quartalsäufer. Mhm. Der war manchmal wochenlang trocken und wenn es ihn dann gejuckt hat und er sich richtig versoffen hat, dann war er unberechenbar. Also sie und die Mutter haben schon gewusst, allein an der Schrittschwere, wenn er vor der Haustür gestanden ist, ui, jetzt wird es ungemütlich.
Ja.
Und er war wirklich unberechenbar. Manchmal ist er vollkommen ausgeflippt und hat Dinge zerschlagen. Manchmal hat er auch Watschen ausgeteilt. Manchmal einfach nur herumgeschrien. Manchmal war gar nichts. Manchmal hat er sich einfach seinen Rausch ausgeschlagen. Man hat es einfach nicht gewusst.
Also eigentlich fällt das unter emotionalen und körperlichen Missbrauch, oder?
So könnte man das sehen, ja. Gewalt eigentlich. Ja.
Ja. Und hast du Erfahrung damit gemacht, dass substanzabhängige Menschen in Systemen sehr, sehr oft viel Raum einnehmen oder das System stark belasten oder beeinflussen?
Also natürlich kann man das nicht generalisierend sagen, aber sehr oft ist das so, dass eine Sucht auch sowas wie eine... Ja, in Geisel, also das System in Geiselhaft hat.
Ah, so wie
ja, genau.
Ihr Zwangsgeist.
So wie der Zwangsgeist, weil sich das System rundherum entweder wahnsinnige Sorgen macht oder sich unglaublich abgrenzen muss oder permanent damit beschäftigt ist, die Schäden, die das verursacht, zu kalibrieren und zu kompensieren oder unglaublich viel Energie darauf verwendet, das vor dem Umfeld geheim zu halten oder.
Mhm. Also ganz viele Faktoren.
Ganz viele Faktoren, genau. Also meistens ist eine Sucht etwas, was nicht nur die Person, die süchtiges Verhalten zeigt, betrifft, sondern auch das aktuelle System. Das muss nicht immer das Familiensystem sein, aber häufig.
Ja.
Genau. Und sie sagt, der Vater, der ist jetzt seit einigen Jahren in einem Altersheim und jetzt ist er vor einigen Monaten in so eine Pflegestation übersiedelt.
Okay, also da kommt er nicht mehr weg.
Da kommt er wahrscheinlich auch nicht mehr weg. Er hat sich sehr verschlechtert. Mhm. Er hat wohl einen Schlaganfall gehabt. Und das ist alles sehr mühsam und aufwendig. Und es war eine wahnsinnige bürokratische Rennerei und Pflegestufe und hin und her. Und sie ist die Einzige, die sozusagen für den Vater zuständig ist.
Puh.
Ja. Und, auch interessant, sie sagt... als er noch im Altersheim war, hat sie ihn so pflichtgemäß einmal im Monat besucht. Er hat geschaut, dass sie das relativ kurz hält. Übrigens, die Schwester, bei der sie Trauben schneiden war, ist keine echte Schwester, sondern das ist die Tochter von der besten Freundin von der Mutter. Und sie sagt immer, es ist ihre Schwester, weil die waren Nachbarskinder und sind aufgewachsen wie Schwester. Mhm. Genau. Und seit er sozusagen so schlecht ist, muss sie mehrmals die Woche hin und da ganz viel organisieren und auch zuschauen, dass er gut isst und so. Und also eine ordentliche Zusatzbelastung.
Mhm. Ja. Und auch so eine wenig kontrollierbare Belastung.
Genau. Und ich habe sie dann gefragt, sozusagen, ob die Intensität, mit der Gast zurückgekehrt ist und die Übersiedlung des Vaters vom Altersheim auf die Pflegestation, ob das irgendwie miteinander zusammenhängt. Sagt sie, ja, interessant. Jetzt, wo ich so frage, ungefähr zeitlich, ja, könnte hinkommen.
Okay.
Ja. Und ich habe dann eine Hypothese angeboten und habe gesagt, ob es sein könnte, dass dieser Gast eigentlich eine gute Absicht hat.
Auch typisch systemisch.
Auch typisch ist, das hatten wir schon beim Stefan Jakowski, ein süchtiges Trinken. Genau, das ist natürlich zunächst mal eine Zumutung. Die Idee, dass etwas, was so scheußlich ist, etwas Gutes sein könnte.
Ja, also für die Menschen, die darunter leiden,
die denken sich, also blem, blem, ne? Also sicher nicht. Sie hat es mal angehört, ja? Und ich habe gesagt, also ich weiß gar nicht, ob ich gute Absicht benutze, aber ich habe gesagt, es könnte sein, dass du sagen, dieser Gast kommt, um scheinbar wieder Kontrolle herzustellen, dort, wo keine Kontrolle mehr ist. Und dann hat sie geschwiegen drauf, sie hat ganz lange geschwiegen, und dann hat sie gesagt, ja, ich glaube, der war in einer anderen Phase meines Lebens auch schon mal da.
Okay.
Und dann habe ich gesagt, ja, wann war denn der Gast schon mal da? Hat sie gesagt, als er sich von ihrem ersten Mann getrennt hat, also dem Vater ihrer Tochter, war der da, und da hat sie sich auch wahnsinnig ohnmächtig gefühlt und überfordert, diese Schuldgefühle gehabt, und da hat sie auch so eine, eigentlich sowas wie eine Zwangssymptomatik entwickelt. Aber eben auch passagier, also nichts, was sich chronifiziert hat, sondern das war einige Monate lang da.
Und dann wieder weg.
Genau. Okay. Damals hat sie das gar nicht als so belastend erlebt, weil sie war ja Bilanzbuchhalterin, und damals hat sich das sehr im Job ausgewirkt.
Okay, ja.
Und sie hat irgendwie begonnen, so Rechnungen, die sie vorher zweimal kontrolliert hat, was war sie? Fünfmal zu kontrollieren oder so. Okay. Und hat ein bisschen länger gebraucht im Büro, aber sie hat das also nicht, sie hätte das jetzt nicht therapiewürdig gefunden. Mhm. Also, aber jetzt, wo wir so drüber reden, könnte es sein. Ja.
Ja.
So. Und also da haben wir dann lang drüber gesprochen, auch den Zusammenhang mit dem Vater und so. Und dann habe ich sie gebeten, zu schauen, in welcher, sagen wir, wie belastend ist denn das, wenn der Gast da ist? Ja, auf so einer Skala von 0 bis 10 ist mir wurscht, oder ich kann gar nichts anderes mehr denken. Mhm. Und ob es da Unterschiede gibt, wenn der da ist. Ob es manchmal besser ist oder schlechter. Und in der Sekunde, wo ich etwas beobachte, glauben auch wir Systemikerinnen, jetzt ja schon anders.
Ja.
Ich weiß nicht, wie gut du in Physik warst in der Schule, Bernie.
Schlecht.
Ich war auch sehr schlecht. Aber weißt du noch, ob das Licht eine Welle ist oder ein Teilchen?
Es kann beides sein.
Aber so schlecht warst du gar nicht. So ist es. Es kann beides sein. Und es hängt wovon ab?
Von der Beobachtung.
Von der Beobachtung, genau. Ja, also ob etwas ein Phänomen ist oder ein Problem, hängt von der Beobachtung ab.
Ja,
ob etwas eine Störung ist oder eine interessante Begebenheit, hängt von der Beobachtung ab.
Und vom Kontext.
Und vom Kontext, genau.
Brauche ich dir nicht sagen.
Genau. Und in der Sekunde, wo man Unterschiede beobachtet, sieht man natürlich auch Unterschiede.
Ja.
Nach oben, und aber auch nach unten. Ja, auch entlastende Unterschiede. Mhm. Genau. Und wir haben dann weitergearbeitet, sozusagen zu der Frage, naja, wenn die gute Absicht von dem Symptom ist, Kontrolle wiederherzustellen, wo hat sie denn am Weg ein bisschen Kontrolle verloren, und was braucht es denn, um sich wieder so sicher zu fühlen, um wieder das Gefühl zu haben, man hat die Dinge in der Hand. Mhm. Da haben wir so gesammelt. Und sie hat gesagt, ja, es stimmt schon, seit der Pension hat sich ihr Alltag einfach total verändert. Also vorher hat sie das Gefühl gehabt, sie hat ihr Leben total im Griff, sie ist in der Früh aufgestanden, sie hat sich angezogen, sie ist in die Firma gegangen, sie war dort auch sehr anerkannt und beliebt.
Ja.
Und es war eine Routine, die einfach auch viel Sicherheit und Stabilität gegeben hat. Mhm. Und dann ist das weggefallen, und dann hat sie sozusagen versucht, im Haushalt, in diesem kleinen Häusl, irgendwie ihre Routinen zu etablieren. Aber vor einem Jahr ist ihr Mann in Pension gegangen. Okay. Genau. Und hat da angefangen, sich auch wichtig zu machen im Haushalt. Genau. Das geht ihr wahnsinnig auf die Nerven, und sie hat da auch oft so einen Grant und so, aber sie darf ja nicht sagen, wer bemüht sich so.
Ah, okay.
Genau.
Das ist aber nur ihre Hypothese. Also sie streitet sich jetzt nicht mit ihrem Mann ständig um irgendwelche Dinge im Haushalt?
Ja, sie keifen sich so ein bisschen an, okay. Aber es sind keine Riesenkonflikte. Grundsätzlich ist das eine gute Beziehung, also ihr Lebensgefährte, die haben sich gern, das geht schon gut, aber irgendwie ist es nicht so toll, ja? Wer kocht und wer kauft ein und wer hat die Deutungshoheit über das Mittagessen oder über das Blumenbeet oder so. Das
ist ja.
So
okay.
Wer hat da die Kontrolle drüber? Ne? So, genau. Und wir haben dann in weiterer Folge Tätigkeiten, Orte, Menschen, alles Mögliche gesammelt, wo sie das Gefühl hat, sie hat die Kontrolle, sie hat die Dinge im Griff, sie ist die Bestimmerin. Sie hat sozusagen die Fernbedienung in der Hand, das ist ihre Routine, es ist ihre Entscheidung. So, und es ist ja ganz schön viel eingefallen. Aber sie hat eigentlich einen sehr liebevollen, sehr, sehr stabilen Freundeskreis, zwei Freundinnen noch aus der Volksschulzeit.
Oh, wow.
Ja, ist toll, gell?
Das
ja,
finde ich auch.
Sie singt in einem Chor. Genau, sie hat Hobbys, also sie hat ein sehr gutes Verhältnis zu ihrer Tochter und zu ihrem Schwiegersohn und dem Enkelkind. Also eigentlich gibt es ganz viele Situationen. Sie hat das nur ein bisschen aus dem Blick verloren, weil das Symptom so eine Problemtrance erzeugt hat.
Ja.
Genau. Und dann kam sie in der nächsten Stunde und hat sehr gelacht und gesagt, also der Erwin, ihr Mann, will mitkommen. Ich habe gesagt, ja, wie denn das? Ja, sie hat das so ein bisschen erzählt und so. Und er hat sich gedacht, na, vielleicht kommt er mit. Und ich habe mir gedacht, interessant, vielleicht hat er auch das Gefühl, man gleitet da was, er braucht wieder ein bisschen Kontrolle zurück.
Ja. Genau. Du warst skeptisch.
Nein, ich war nicht skeptisch, ich habe mich gefreut, weil das ist ja grundsätzlich eine gute Idee, wenn jemand ein Symptom hat und in einer eigentlich guten Partnerschaft lebt, dann ist das eine gute Idee, wenn man den Partner oder die Partnerin dazu einlädt und miteinander so ein Helfersystem baut und schaut, was braucht es denn alles, damit es der Person X wieder besser geht.
Okay, ja.
Aber ich habe schon mit ihr vorher besprochen, was sind so Risiken und Nebenwirkungen, wenn der Erwin da mitkommt und was, dass es keine Paartherapie ist, sondern Einzeltherapie in Anwesenheit oder mit Unterstützung des Partners und was soll jedenfalls passieren und was soll keinesfalls passieren und so. Also wir haben das so ein bisschen vorbesprochen. Genau. Und er kam dann mit und es war eigentlich eine sehr schöne Stunde, weil er war, hat sich wirklich seine ganz große Zuneigung für die Helga entpuppt. Und viele Dinge waren ihm gar nicht so bewusst, dass das für sie so einen Stress erzeugt, wenn er in den Supermarkt geht und einkauft.
Okay. Und er hat aber gewusst, dass sie diesen Kontrollzwang hat.
Er hat das gewusst, aber er hat es nicht als Riesenproblem erlebt. Also weil auf der äußeren Bühne, mein Gott, hat es halt 50 Mal hin und her geschaut, den Knopf, das war ihm wurscht, weil der Stress, den das bei ihr auf der inneren Bühne ausgelöst hat, hat er nicht mitbekommen.
Ja.
Also er hat zwar gewusst, aber er hat dem nicht so eine Bedeutung beigemessen.
Mhm. Kann auch das, positiv sein, oder?
Genau, kann auch positiv sein. Er hat da, glaube ich, viel verstanden in der Stunde, was sozusagen, was sie braucht, um sich sicher zu fühlen oder im Sattel zu fühlen.
Ja.
Und das Sein ist ein klassisches systemisches Missverständnis. Ne? Also er hat gedacht, er macht den Wocheneinkauf, um sie zu entlasten.
Ui.
Genau. Und sie hat gedacht, also wie gemein ist das denn? Jetzt kann ich nicht mal mehr entscheiden, was bei uns im Küchenregal steht. So.
Ja. Sehr spannend.
Es gibt so eine alte Geschichte vom Watzlawick über das Scherzerl vom Brot, ne? Dass immer der eine isst und der andere hätte es gern gehabt und der es isst, hätte es eh nicht wollen, aber hat sich gedacht, der tut es dem anderen zu lieb und so weiter.
Ja, das genau. Ich kenne das mit dem Hammer und den Nachbarn.
Ja, ist auch eine gute Antwort. Das ist vielleicht an anderer Stelle. Genau. Sie kam dann nochmal, dann haben wir so eine Selbstwertübung gemacht miteinander, wo wir noch einmal alle Ressourcen, die ihr zur Verfügung stehen, alle ihre Kräfte, Stärken, Talente, Kompetenzen, Fähigkeiten, Fertigkeiten aufgelistet haben und zusammengefasst haben und gewürdigt haben und einen Titel dafür gefunden haben. Sie hat gesagt, der Titel ist Helga, eine ausgeglichene Frau. Ich habe gesagt, das ist ja toll, das wäre ein toller Buchtitel. Ja, genau, wunderschön. Wir haben dann eigentlich noch eine Stunde vereinbart.
Ja.
So eine Rundmach-Abschiedsstunde, ungefähr einen Monat später. Mhm. Weil das Symptom an diesem Punkt der Geschichte eigentlich fast weg war.
Wow, wie viele Stunden habt ihr bis dato gehabt?
8 Stunden.
Okay, das ist eine sehr kurze Therapie gewesen.
Mhm. Ja. Und dann hat sie angerufen und gesagt, also sie braucht es nicht, sie sagt es ab, vielen Dank für alles, aber der Termin, an dem die Stunde wäre, da hat eine ihrer Volksschulfreundinnen sie eingeladen nach Italien. Und sie fährt nach Florenz. Ich habe gesagt, super.
Ja.
Super, das freut mich. Alles Gute und soll es einmal wieder irgendwo quietschen, das kann sie sich melden. Und sie hat sich nie wieder bei mir gemeldet.
Krass.
Also ich gehe davon aus.
Wie geht's dir?
Es geht ihr gut.
Ja.
Genau. Ja. Das wird die Geschichte. Und übrigens das mit dem Tierchen, das ist auch nie wieder zur Sprache gekommen. Es war kein Thema mehr, diese Tiersorge.
Also, spannend. Hast du eine Hypothese gehabt, was dahinter stehen könnte?
Also das habe ich so mit dir nicht besprochen, aber wenn ich jetzt so zurückschaue, denke ich, ja, die Hypothese ist, dass sie in der Sorge um das Tier eigentlich sich gesorgt hat oder auch getrauert hat um einen inneren Anteil von ihr, einen jüngeren Selbstanteil, mit dem nicht gut umgegangen wurde.
Ja,
ein oder sehr zumal. Genau, ja, also die kleine Helga und das arme Eselchen. So.
Also da hat eigentlich eine Projektion stattgefunden.
Ja, Vibration ist jetzt natürlich kein Wort, das wir benutzen würden, aber wenn du das sagst.
Beziehungsweise eigentlich eher eine projektive Identität. Fast schon mehr.
Da kenne ich mich jetzt nicht so aus, aber ich würde sagen, es war eine Möglichkeit, etwas zu betrauern, ohne da allzu sehr in die Tiefe gehen zu müssen.
Ja.
So.
Ja,
hat sich halt ein Format gesucht.
Das selbst ausgelagert.
Ausgelagertes Selbstmitgefühl, genau.
Aber Kathi, jetzt kommt es mir erst. Das ist doch eigentlich total spannend, wenn man daran denkt, dass ja ihre Erleichterung an dem Punkt angefangen hat, als du über diesen Gast gesprochen hast. Mhm. Dass der Zwang der Gast ist, weil du hast sozusagen diesen Kontrollzwang angefangen, aus ihr auszulagern. Und das, was sie ausgelagert hat, war dann anscheinend auch nicht mehr da. Mhm.
Ja, vielleicht. Das hätte ich jetzt so gar nicht gesehen, aber es ist ein interessanter Zusammenhang, den du da herstellst.
Ja.
Genau. Ja, das war die Geschichte von der Helga.
Interessiert
dich da noch was dazu? Hast du Fragen, Anmerkungen?
Ja, also erstes Mal interessiert es mich, ob du öfter Therapien hast, die einfach so kurz dauern, wo du sagst, okay, unter 20 Stunden sind die Probleme so weit gelöst oder können die Menschen so weit damit umgehen, dass sie sagen, okay, das passt jetzt?
Häufig, ja. Ich habe häufig Klienten oder Klientinnen, die nicht allzu lang bei mir sind. Mhm. Also, je nachdem, wer beobachtet, ist kommt das raus oder das, gell?
Ja.
Ich bin halt systemische Familientherapeutin und wir sind generell einfach eher kurzzeitorientiert, weil wir ja sehr auftragsorientiert arbeiten.
Mhm. Also die Leute kommen mit einem spezifischen Problem und das
mit einem Anliegen, genau.
Mit einem Anliegen.
Genau, ja. Und ich versuche immer sozusagen ein Anliegen rauszuarbeiten oder einen Auftrag vielmehr rauszuarbeiten, der nicht heißt, machen Sie das weg, sondern was soll stattdessen sein?
Ah ja.
Ja. In jedem Fall war das sozusagen Gelassenheit.
Ah, okay.
Und Ausgeglichenheit.
Ja, das passt doch.
Ja, genau. Und insofern gehen wir davon aus, dass Symptome sowas wie eine Musterverstörung sind.
Mhm. Ja?
Und wenn wir das Muster positiv zurückverstören, also positiv wieder ins Fließen bringen, dann ist der Auftrag eigentlich erledigt.
Ah ja, okay.
Genau.
Und hast du auch Langzeitklientinnen?
Ich habe auch Langzeitklientinnen, ja genau. Okay. Ja, manchmal chronifizieren sich Dinge oder sind einfach schon so lange im Leben eines Klienten oder einer Klientin, da braucht man nicht glauben, dass man in 5, 6, 12, 14 Stunden das wegbürstelt, das geht nicht.
Ja.
Ich habe auch Klientinnen, wo es jetzt gar nicht so um Heilung unter Anführungszeichen geht, sondern um Linderung oder ums Aushalten, ums Entwickeln von Coping-Strategien, ums Begleiten.
Ja, das heißt, die sind dann wirklich lang da.
Genau.
Ja, okay.
Genau. Und dann darf man auch nicht vergessen, für manche Menschen ist Veränderung auch etwas, was nicht so schnell gehen darf.
Mhm.
Weil das dann vielleicht auch das Schreckliche nicht würdigt.
Ja.
Wenn das so schnell weg ist, dann war es ja nichts. Ne? So.
Ja, naja, das ist auch interessant.
Und ich finde, dem ist auch Rechnung zu tragen.
Ja.
Abgesehen davon, dass Menschen einfach unterschiedliche Zeitlichkeiten haben. Manche sind geschwinder, manche sind langsamer, manche prozessieren einfach 10-mal, bevor sie was sozusagen verdaut haben.
Ja.
Manche haben das ganz schnell inhaliert. Das ist halt so, da muss man einfach ein Stückchen drauf Rücksicht nehmen.
Mhm.
Und insofern habe ich Klienten, die sind selten da oder wenig da. Das ist eine kurze Therapie. Und ich habe Klientinnen, die sind lang bei mir.
Mhm. Spannend.
Genau.
die ganze Palette kannst du eigentlich abdecken.
Die ganze Palette, und es hängt immer davon ab, was gefragt ist. Genau. Also gab mal so einen Zweig der systemischen Kurzzeittherapie, die haben wirklich gedacht, sie können ganz schnell, und so. Es war so eine gute Idee, die hat auch neue Dinge eingespeist in die systemische Landschaft,
ja.
Aber das ist halt auch nur ein Werkzeug und nicht das einzige Werkzeug.
Ja.
Ja, das finde ich immer ganz wichtig, wenn jemand mit einer neuen Idee wachelt, dass man sagt, das ist eine super Idee, aber nicht die einzige.
Ja, soll nicht alles ersetzen.
Kann nicht alles abdecken und ersetzen. Ja, also okay. Auch der Watzlawick hat immer gesagt, wenn du nur einen Hammer hast, dann besteht die Welt aus lauter Nägeln.
Ja, das ist natürlich gefährlich.
Und die Welt besteht natürlich nicht aus lauter Nägeln, ja. Sondern aus allen möglichen Formaten und Formen. Und genau.
Ja, spannend. Und noch mal ganz kurz zu dem Thema Einzeltherapie in Anwesenheit des Partners oder der Partnerin. Machst du das oft?
Ich definiere oft.
Also ist das sowas, wo du sagst, okay, wenn jetzt jemand in einer Partnerschaft ist und zu dir in Einzeltherapie kommt, ist das was, wo du sagst, okay, das schlägst du dann auch einfach mal vor, weil es einfach interessant ist, um das System auch noch in einer anderen Form kennenzulernen, oder ist es was wirklich ganz spezifisch ist?
Individuell, wenn ich das Gefühl habe, es ist nützlich. Okay. Das ist immer meine Prämisse. Ich mach Dinge nicht bloß so oder nur zum Ausprobieren oder weil man es mal machen könnte, sondern wenn ich das Gefühl habe, aufgrund meiner Hypothesenbildung, es wäre jetzt nützlich, den Partner oder die Partnerin dazu zu holen. Wenn ich fühle, es wäre zwar interessant, aber nicht unbedingt nützlich, dann spare ich mir das, weil wozu?
Also es dient dir jetzt nicht unbedingt dazu, das System einfach erweitert kennenzulernen, sondern es dient vielmehr dazu, deinen Klienten oder deine Klientin näher kennenzulernen.
Auch nicht. Es dient meistens dazu, wenn ein Problem auf der Paarebene zur Symptombildung beiträgt, das mitzunehmen sozusagen in der Therapie. Genau.
Ja, okay.
Ist aber nicht immer so. Also manchmal haben Menschen Symptome und sind in Partnerschaften und das eine hat mit dem anderen kaum was zu tun. Und abholen tue ich es mir sowieso immer durch sogenannte zirkuläre Fragen. Ne? Wir fragen ja immer so verquer. Also was glaubt denn Ihr Mann, warum Sie hier sind?
Ja.
Ja, oder was hat denn Ihre Frau für eine Idee, wo der Gast herkommt oder so. Also relevante Umwelten oder bedeutende andere kommen ja auf eine Art immer mit in den Therapieraum. Und die kriegen auch immer eine Stimme indirekt.
Ja.
Und manchmal halte ich es für nützlich und sinnvoll, die auch tatsächlich mit einzuladen. Und sie hatte auch eine bedeutende andere schon dabei, also nicht unbedingt immer nur Partner oder
Partnerin. Ja, das wollte ich gerade fragen, ob da dann zum Beispiel Eltern oder Kinder oder...
Das sowieso. In Familientherapien ist es eigentlich nicht möglich, Therapie mit einem Kind zu machen oder mit einem Jugendlichen, ohne das Elternsystem einzubinden.
Ja, aber jetzt mit einem Erwachsenenkind?
Mit einem Erwachsenenkind? Naja, dann ist es kein Kind mehr.
Ja.
Dann ist es ein Erwachsener.
Ja, schon, aber wenn du jetzt die Mutter da sitzen hast, dann ist es ja trotzdem ihr Kind, das du einlädst.
Ja,
aber
es ist trotzdem ein erwachsener Klient. Ja. Ist dann vielleicht Tochter oder Sohn, aber ist kein Kind mehr.
Ja. Ah ja, okay.
Genau.
Der sprachliche Unterschied
macht den Unterschied.
Ja, okay.
Genau. Ja, ich hatte schon Geschwister, da sitzen beste Freunde, was weiß ich.
Okay, also wirklich ganz durchgemischt.
Ja. Also es ist selten, dass mal die beste Freundin mitkommt, aber auch schon da gewesen, wenn es nützlich ist.
Ja.
Je nachdem, wer sind meine Bezugspersonen? Was ist mein relevantes System oder mit wem? Wer hat wesentlichen Einfluss auf Symptombildung und Symptomlinderung?
Ja.
Genau.
Okay.
So.
Sehr spannend.
Ja,
Kathi, gibt es noch irgendwas, was ich dich jetzt unbedingt fragen hätte sollen?
Was du mich jetzt fragen hättest sollen? Ja, vielleicht sollte man noch ein paar Takte über Zwangsstörungen reden.
Ja.
Vielleicht interessiert das unsere Hörer und Hörerinnen. Weil das ist ja eigentlich zunächst mal eine skurril anmutende Störung. Na?
Eine was?
Skurril anmutende Störung.
Okay, na? Das muss man
näher erklären. Das ist für jemanden, der das nicht hat, klingt das ja skurril. Dass man 95 Mal den Wasserhahn kontrolliert. Das ist ja eine skurrile Idee. Ne?
Ja, aber ich würde sagen, dass es doch auch was ist, was jeder mal kennt. Oder wenn ich jetzt in Urlaub fahre, dann schaue ich auch lieber dreimal nach, ob ich meinen Pass mit habe und ich habe jetzt keine Zwangsstörung. Also
ja, das stimmt. Manchmal haben aber Zwangsstörungen auch wirklich skurrile Auswüchse.
Okay.
Ja, also sowas. Ich denke, das ist ja interessant. Ja. Mhm. Wieso muss der jetzt 47,5 Mal einen bestimmten Pflasterstein mit der linken Zehe berühren?
Ja.
Das ist ja skurril.
Ja,
ne?
Das ist wirklich skurril. Ja.
Genau. Okay. Ja. Also das ist wie für jemanden, der das nicht kennt und nicht nachvollziehen kann, wirkt das einfach einmal strange.
Ja. Ja.
Genau.
Es wird ja leider, oder ich weiß nicht, ob leider, aber ziemlich oft auch in Filmen oder Serien, wenn Leute psychische Erkrankungen haben, irgendwie auf den Zwang zurückgegriffen, habe ich
ja
das Gefühl.
Ja, gut, dass du das sagst, ja, weil es ist so eine...
Es ist so eine Störung, die auch lustig ist.
Eine Störung, die auch immer was, ja genau, was Skurriles oder ja, sowas, ein bisschen was Verzerrendes oder ins Lächerlich gehen,
ja,
in der Darstellung hat. Mhm. Ja, was sich natürlich überhaupt nicht mit der Lebensrealität der Betroffenen matcht.
Ja, ja.
Für die ist das eine Wahnsinnsbelastung.
Ja.
Und stell dir vor, du kannst nur deine Wohnung betreten, wenn du... dir 1,5 Stunden lang die Schuhe putzt vorher.
Ja, das ist echt, echt heftig.
Ja. Oder du kannst nur in die Dusche steigen, wenn du vorher die Dusche nach einem ganz bestimmten Ablaufritual gesäubert hast und wehe, du vergisst einen Punkt, dann musst du von vorne wieder anfangen.
Ja.
Ja. So. Oder stell dir vor, du musst dir einen ganz bestimmten Satz 193 Mal vorsagen, auch in einer bestimmten rituellen Art und Weise, um etwas anderes sozusagen abzuwenden.
Ja.
Und wenn du da einen Fehler machst, kannst du wieder von vorn beginnen. Was das Zeit und Energie und Aufwand und Belastung ist, das kann man sich als Nicht-Betroffener gar nicht vorstellen.
Mhm.
Das ist natürlich eine scheußliche, eine scheußliche Symptombildung.
Ja.
Ja. Und es geht auch natürlich nicht immer so schnell wie bei der Helga, das ist ja klar.
Mhm.
Ja. Es ist, bei ihr war das eine passagiere Störung, ja, also eine vorübergehende, ja genau, in einem bestimmten Lebensübergangs Punkt ihres Lebens, das ist jetzt kein schöner Satz, aber sozusagen einem Live-Event, ja, nach der Pension, zu pflegender Vater, Mann auch in Pension. Und
da hat sich einiges
angeschaut. Genau, so wie damals nach der Scheidung. Ne? Also da kommt so ein bisschen das Leben ins Rütteln und vieles, was vorher klar war oder gesetzte Bank, ist in Frage gestellt und dann kann sein, dass mal sowas auftaucht.
Mhm.
Aber es gibt natürlich auch Menschen, die haben das schon ganz lang.
Ja.
Und vielleicht sogar seit ihrer Kindheit ist das immer wieder aufgetaucht und immer wieder Thema. Und diesmal, ich meine, da gibt es auch Unterschiede und kann man auch Unterschiedsbildungen zwischen Phasen, wo es weniger belastend war und Phasen, wo es belastender ist.
Ja.
Es gibt auch ab und zu Klienten, wo man es auch nicht wegkriegt für immer und ewig. Ja? Sondern wo man sagen kann, na, schauen wir mal, wie wir es sozusagen so rund abflachen können, dass man damit leben kann. Dass man sich neben diesem wahnsinnig ungemütlichen Haustier irgendwie gemütlich machen kann.
Ja.
Ja, so, das war eine Metapher übrigens.
Ja.
Na, so, wie kann ich, das ist ein bisschen wie eine Behinderung, ja, aber wie kann ich trotzdem sagen, na gut, ich kann aber trotzdem ganz schön viel erreichen im Leben.
Mhm.
Lass mich jetzt nicht davon abhalten. Ich bin nicht so eingeschränkt. Genau, ja, bin vielleicht ein bisschen eingeschränkt. Aber ich schaue mal, dass ich ordentlich meine Spielräume erweitere, trotz alledem. Und ich schaue, dass meine Lebensumstände so sind, und das ist dann auch der Fokus der Therapie, der Kontext, die Bedingungen so sind, dass das Symptom sich in einer geringfügigeren Form zeigt.
Mhm.
Geht es eher darum zu schauen, dass ich meine sonstigen Lebensumstände, dass ich gut weiß, was ich brauche.
Gut strukturiert sein, das ist natürlich auch wichtig, oder?
Auch gut strukturiert sein, aber auch sagen, emotionale Belastungen und so weiter, Stressfaktoren minimieren. Das ist ein langer Prozess, überhaupt einmal drauf zu kommen, in welchem Biotop diese Störung zu einem
gut leben kann.
Sehr gut leben kann oder weniger gut leben kann. Genau.
Ah ja.
Ja.
Und ich kann mir vorstellen, dass es auch jetzt pandemiebedingt wahrscheinlich eine Steigerung in Zwangserkrankungen gibt.
Das kann ich dir nicht sagen, weil ich dazu keine Statistiken kenne. Aber was ich dir sagen kann, ist, und das kannte ich tatsächlich so nicht. Ich arbeite sehr viel mit jungen Menschen. Ende Pubertät, Anfang Adoleszenz.
Ja.
Zwischen 17 und 22. Aus irgendeinem Grund.
Kommen die gern zu dir?
Kommen die gern zu mir und ich habe sie auch sehr gerne.
Ja, okay.
Ich finde es ein ganz berührendes Alter für mich, beeindruckendes Alter, weil da so viel passiert.
Ja.
Und da haben einige, die ihr ganzes Leben lang keine Zwangsstörung hatten, plötzlich so Ticks entwickelt oder so kleine Zwangsgedanken oder sowas.
Ja.
Und ich denke mal, ist ja ganz normal. Ne? Pandemie ist ja der absolute und vollkommene Kontrollverlust.
Ja.
Stell dir vor, du beginnst die Matura-Klasse frohen Mutes, dann kommt die Pandemie und es ist nicht einmal klar, ob du überhaupt maturieren kannst. Mhm. Dann geht das irgendwie, so eine Notmatura, eine komische.
Ja.
Und dann ist der Punkt in deinem Leben, wo du einen Sommer deines Lebens haben solltest.
Ja.
Ja, erinnerst dich? Ich erinnere mich auch gut. Ja.
Und dann sitzt du daheim.
Und dann sitzt du im Kinderzimmer. Ja,
ja,
anstatt Pläne zu machen für die erste WG, anstatt die Mördermatura-Reise abzufeiern, anstatt dich durch die Partys durchzuknutschen oder was auch immer angesagt ist. Sitzt du zu Hause im Kinderzimmer und der Höhepunkt der Woche ist ein Familienspaziergang am Sonntagnachmittag.
Ja, das ist wirklich.
Ja, ein wie hat das damals geheißen? So ein
Abstandsspaziergang.
Abstandsspaziergang, ja. Genau. Ja. Also kein Wunder, ne? Das ist ein totaler Kontrollverlust. Und waren alle Passagiere, sind alle wieder verschwunden, aber habe ich durchaus beobachtet.
Ah, ja.
Ja, ob das sozusagen eine statistische Relevanz hat, die auf ganz Österreich oder Europa anzuwenden ist, weiß ich nicht.
Ja.
Kann ich dir nicht sagen.
Ja.
Ja. Aber ich kann mir, wenn ich so in mich hineinschaue, denke ich mir, es könnte durchaus Umstände geben in meinem Leben, wo mir das auch helfen würde, eine kleine Zwangssymptomatik.
Einen Gast einzuladen.
Ja, genau.
Ja.
Ja, genau. Kann sich jetzt jeder kleine Nachdenkübung und jeder so ein bisschen vorstellen, unter welchen Bedingungen im Leben man das vielleicht als nützlich erleben könnte.
Stimmt,
plötzlich Dinge zu zählen oder zu sortieren oder zu ordnen
oder
zu waschen oder zu kontrollieren. Genau.
Ja, sehr gut, Kathi. Dann würde ich sagen, kommen wir zu unseren Überraschungsfragen, wenn es jetzt sonst nichts mehr gibt von deiner Seite.
Gibt noch ganz viel, aber für heute ist gut.
Okay, sehr gut. Gut, dann kommen wir zur ersten Überraschungsfrage. Und zwar, wie stellst du sicher, dass du immer arbeitsfähig bleibst, wenn du zum Beispiel selber mal in eine Krisensituation kommst?
Also, wenn es mir ganz schlecht geht, oder gehen sollte, dann würde ich mir durchaus auch erlauben, Klienten abzusagen, weil ich bin ich einfach nicht arbeitsfähig. Und ich glaube, das ist auch wichtig, das anzuerkennen. Es kann ja mal passieren, ein Unglücksfall in der Familie oder ich weiß nicht, oder sonst irgendwas, was einen vollkommen aus der Bahn haut, ein Beziehungsabbruch, whatever. Mhm. Wo man auch wirklich ein bisschen braucht, um sich wieder zu erfangen. Und dann darf man auch, finde ich, Klienten absagen. Sagen, ich bin die Woche nicht arbeitsfähig, nächste Woche geht's wieder. Wenn ich Grippe habe, geht's auch nicht.
Ja.
Und ansonsten, wenn es so ein bisschen was Kleineres ist, was mich zwickt oder so, muss ich gar nicht dafür sorgen, das geht automatisch. Ich kann das ganz gut in einer Stunde ausblenden.
Es kommt dann einfach in den Hintergrund.
Rutscht in den Hintergrund und ich bin dann ganz in der Stunde und bei der Klientin oder beim Klienten und ganz gut arbeitsfähig.
Ja.
Was aber auch nur deshalb funktioniert, weil ich grundsätzlich sehr viel Selbstsorge betreibe. Also ich finde, das muss man in dem Beruf auch, muss man wirklich gut auf sich schauen und gut seine Ressourcen, also den Tank gut füllen immer.
Ja, passt. Das bringt mich gleich zu meiner zweiten Überraschungsfrage. Und zwar, was machst du entweder in deiner Mittagspause oder wenn du von deinem Praxistag nach Hause fährst, um einfach wieder so Energie zu generieren oder um gut runterzukommen und dann in den Abend zu starten?
Die Mittagspause erlaube ich mir seit einigen Jahren einfach lang zu halten.
Okay,
ich habe eineinhalb bis zwei Stunden Mittagspause.
Ah ja, okay.
Und dann geht es mir gut, dann kann ich ganz gut arbeiten am Vormittag und am Nachmittag. Manchmal ein bisschen in den Abend hinein und bin gut versorgt mit Energie.
Ja.
Die habe ich ganz früher habe ich dann manchmal auch nur so einen Weckerl reingezwickt, schnell und,
ja,
und schnell einen Kaffee runtergeschüttet und gedacht, ich bin da effizient unterwegs, aber es war einfach keine gute Idee. Ja. Für mich war es keine gute Idee. Ich finde, da muss jeder Kollegin, jeder Kollege für sich selber drauf kommen, was ist ein gutes Zeitformat.
Ja, genau. Überhaupt auch die Frage, will ich überhaupt im Vormittag arbeiten oder.
Genau, was tut mir gut? Genau. Ja. Was ist für mich passend? Es gibt ja nicht die richtige Antwort, sondern es gibt nur meine richtige Antwort.
Ja.
Und beim Heimfahren, ich fahre mit den öffentlichen Verkehrsmitteln und dann lese ich immer so ein bisschen in der Straßenbahn. Oder schau beim Fenster raus und das ist, reicht mir vollkommen, um das, was da so untertags war,
hinter dir zu lassen.
Genau, so von Station zu Station irgendwie abzugeben und dann gut in den Abend zu gehen.
Okay, ja, sehr gut. Und die letzte Frage, die ich noch an dich habe, betrifft jetzt eher so Ausbildungskandidatinnen. Also wir haben viele aus dem Probedeutikum, aber vielleicht fangen ja auch schon die ein oder anderen zum Selbstständigarbeiten an. Und
du zum Beispiel?
Ja, ich zum Beispiel. Boah, diese Frage hat sich auch irgendwie deswegen so ergeben. Was hast du für einen Tipp für Menschen, die einfach zum ersten Mal in ihrer eigenen Praxis zum Arbeiten anfangen? Was ist wichtig? Was hat dir geholfen?
Tipp bezüglich was? Raum, Tarifgestaltung?
Nein, einfach so im Arbeiten, wenn zum Beispiel Unsicherheiten auftreten, wenn man das Gefühl hat, oje, der Klient oder die Klientin hat vielleicht so ein ähnliches Thema, wie man selber mal hatte, wie kann man da gut auch auf sich schauen?
Das Gute ist, dass man, wenn man in Ausbildung unter Supervision arbeitet, eben unter Supervision arbeitet.
Ja.
Das heißt, man kann wirklich fast alles mit der Supervisorin oder dem Supervisor besprechen. Und das ist auch einfach wirklich eine gute Idee.
Okay,
und das,
also
ist,
das
ja,
ist das Hilfreicheste.
Das ist Hilfreicheste, aber es ist kein guter Tipp, das ist die Normalität.
Ja.
Dass man das wirklich nutzt ausreichend. Ich habe das ausreichend genutzt. Ich habe wahnsinnig viele Fragezeichen gehabt und Wackler Situationen, wo ich mich überfordert gefühlt habe.
Und wie bist du dann in der Situation damit umgegangen?
Naja, da kann man den Ball schon flach halten. Ne? Man muss ja nicht immer gleich die Lösung präsentieren oder die guten Ideen haben in Stunde 1, 2, 3, 5. Ja, man kann auch einfach mal nur explorieren oder würdigen oder ja, so. Wir haben auch so ein paar Basiswerkzeuge in der systemischen Kiste. Die man in der Ausbildung lernt, mit denen kommt man eh schon recht weit.
Ja.
Die kann man halt einfach anwenden und dann Genogramm zeichnen zum Beispiel. Also, da muss man jetzt noch nicht in Supervision gewesen sein, auch wenn ich das Gefühl habe, bist du deppert, ich verstehe überhaupt nicht, was da los ist, kann ich mal ein Genogramm machen.
Ah ja, okay.
Kriege ich auch die Stunde sinnvoll sozusagen gebacken und dann gehe ich in Supervision. Mir hat also Supervision wahnsinnig geholfen, mir hat aber auch Intervision sehr geholfen. Ich habe mit der Claudia Bernd, die ja schon zweimal da war, schon ganz früh eine Interventionseinheit, damals noch mit zwei männlichen Kollegen gebildet, eben zum Thema Paartherapie, wenn es das so überfordert hat.
Ja.
Genau. Aber auch sonst ist die Claudia immer noch heute oft meine erste Ansprechpartnerin, wenn ich so das Gefühl habe, ich habe ein Fragezeichen oder ich habe irgendwas noch nicht verstanden oder so, rufe ich sie an und sage, du hast 5 Minuten Zeit. Hör mal her, so und so und so. Und es ist dann immer gut, sich eine Außensicht zu holen.
Ja. Also Intervision ist...
Genau. Und was mir damals sehr geholfen hat,
Bernie,
weil es gibt so eine Statistik, kann ich jetzt leider nicht sagen, wo die herkommt, aber man hat so eine Untersuchung gemacht, man hat fertige Psychotherapeuten und Psychologiestudierende, die noch keine Ausbildung hatten, mit Klienten arbeiten lassen. Und dann hat man den Output untersucht und tatsächlich war die Arbeit der Psychologiestudentinnen genau gleich gut wie die, oder Output genau gleich gut wie der Profis, vielleicht sogar 0,1% besser, ja, weil die sich so bemüht haben. Ja, die haben so wahnsinnig viel Energie reingesteckt. Das ändert sich dann so ab Stunde 12, 15, wenn man sozusagen am Ende des Geländes ist, ja, wenn einem nichts mehr einfällt zum Arbeiten oder wenn man wirklich weiß, oh, jetzt, was tue ich jetzt damit. Aber die ersten offensichtlich Stunden kommt man da recht weit, einfach dadurch, dass man sehr bemüht ist, sehr interessiert ist, sehr viel Energie investiert, sehr, sehr aufmerksam ist.
Ja.
Und das hat mich so wahnsinnig entlastet damals im Status. Mhm. Ich mir gedacht habe, okay, die ersten paar Stunden, da muss ich noch nicht alles verstanden haben.
Ja, genau.
Da muss ich mal nur sehr, sehr zugewandt sein.
Ja.
Ja, und alles andere hole ich mir in der Supervision.
Ja, das klingt auch gut.
So, aber ich weiß nicht, ob das wäre das für dich jetzt ein guter Tipp im Status?
Ja, also ich bin schon relativ gespannt auf die Supervision, weil ich mir das einfach noch nicht so ganz vorstellen kann, weil bei uns einfach ein sehr starker Leistungsdruck herrscht, generell, okay, in der Gruppe, würde ich jetzt sagen. Mhm. Ja, und ich habe manchmal so das Gefühl, wir sollten eigentlich schon Therapeuten sein, um Therapeuten werden zu können. Also das ist halt, mhm, so ein bisschen eine Diskrepanz, die bei uns schon sehr spürbar ist. Mhm. Aber ich glaube, ich werde das auf jeden Fall berücksichtigen und mir denken, okay, ich habe meine Einzelsupervision und ich muss da nichts leisten.
Nein, man muss gar nichts leisten. Und ich bin zwar Therapeutin, aber ich werde es auch immer noch.
Ja.
Ich bin auch immer noch dabei, es zu werden.
Ja.
Ich lerne mit jedem Klienten und jeder Klientin neu dazu und da schäme ich mich auch nicht dafür, das ist einfach gut so.
Ja.
Genau.
Ja, passt. Ja,
passt, oder?
Voll schön.
Haben wir auch diese Nicht-Gästestunde gut ums Eck gebracht. Ja, dann, Bernie, würde ich sagen, sag doch du, was noch zu sagen ist.
Ja, also ihr könnt uns folgen auf Instagram und auf Facebook auf _der_couch oder eine E-Mail schreiben auf _der_couch@yahoo.com. Wir freuen uns am allermeisten gerade über Überraschungsfragen.
Ui, das ist über Überraschungsfragen,
ja, das ist genau. Ein echter Zungenbrecher. Okay, genau. Also das wäre natürlich am allercoolsten, wenn ihr welche für uns auf Lager habt. Und jetzt gehen sie langsam aus.
Naja, also, aber wir müssten sie uns schon ein bisschen aus den Rippen schnitzen. Also alles, was ihr immer schon von und über Psychotherapeutinnen wissen wolltet, euch aber nicht zu fragen getraut habt. Her damit.
Her damit. Voll. Und ansonsten freuen wir uns natürlich auch über alles andere. Feedback und ja.
Genau.
Dann würde ich sagen, wir hören uns in 2 Wochen wieder.
Ja, alles Gute bis dahin.
Habt eine schöne Zeit.
Wir hören uns wieder auf der Couch. Baba.